Die vorletzte Nacht, das war mal wieder eine Nacht im Luftschutzbunker, im Keller, im U-Bahnhof für viele Menschen in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Etwa 9 Stunden Dauerbeschuss durch Russland, auch mit ballistischen Raketen, die die Ukraine kaum abwehren kann. Mindestens 16 Menschen sind laut Ukraine gestorben. Und so ermüdend dieser Krieg auch ist, vor allem für die Betroffenen sein muss, er wird nicht von alleine enden. Darum reden wir drüber. Am Telefon ist Jan van Aken, der für die Linke im Bundestag Außenpolitik macht, stellvertretend auch im Verteidigungsausschuss sitzt. Guten Morgen, Herr van Aken.
Einen schönen guten Morgen.
Russland setzt gerade auf Massenangriff, überzieht die Ukraine mit Raketen und kommt so an deren Verteidigung vorbei, während die Ukraine frustriert um mehr militärische Hilfe bittet. Sehen wir hier gerade, wie das Recht des Stärkeren durchgesetzt wird?
Naja, das sehen wir seit 4,5 Jahren. Russland ist unendlich viel größer, hat sehr viel mehr Tiefe, kann die Raketenproduktion immer weiter hochfahren. Das heißt, auf Dauer haben sie natürlich immer die stärkere Militärmacht. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Ukraine, die schafft, erstmal direkt an der Front zu verhindern, dass Russland Erfolge hat. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Russland jetzt verstärkt wieder die Städte angreift. Und wir sehen, dass die Ukraine mit gezielten Angriffen auf russisches Gebiet auch da Nadelstiche setzt. Und insofern, es ist der Krieg noch lange militärisch nicht entschieden. Aber wir sehen, dass er, wenn nichts Diplomatisches passiert, noch viele Jahre so weitergehen wird mit immer neuen Toten. Der Juli war der tödlichste Monat seit 4 Jahren in der Ukraine. Wir brauchen endlich viel mehr Initiative, um auch nicht militärische Wege jetzt endlich zu gehen.
Eine Sache hat aber Wladimir Putin nach meinem Eindruck im bisherigen Jahr 2026 so deutlich gemacht wie selten, nämlich, dass er gar keine Lust auf Verhandlungen zu haben scheint. Wie glauben Sie, wäre das gerade zu ändern?
Ja, das sehe ich für 2026 gerade anders. Also ich stimme zu, dass Wladimir Putin viele Jahre überhaupt gar kein Interesse an Verhandlungen hatte. Und dann hatten wir es doch Anfang des Jahres, dass plötzlich dieser Satz kam von Putin, naja, könnte sich vorstellen, dass ein Gerhard Schröder Verhandler wird. Da haben viele gleich zu Recht gesagt, naja, Gerhard Schröder, der ist ja mehr ein großer Putin-Freund, der ist ja nicht neutral, das stimmt. Aber was mir gefehlt hat, ist eine Reaktion zu sagen, oh, zum ersten Mal hören wir aus dem Kreml überhaupt das Wort Verhandlungen. Das heißt, da gibt es in irgendeiner Form eine Art von Bereitschaft, egal wie vergiftet das Angebot ist. Also was mir fehlt, ist, da sofort über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, Schröder ist vielleicht keine gute Idee, aber das Wort Verhandlung ist der Anfangspunkt. Jetzt können wir doch andere Vorschläge machen, wir können darauf eingehen. Vielleicht muss man auch mal mit Schröder reden und sagen, naja, wenn man dem Angela Merkel an die Seite stellt, ist es nicht mehr so einseitig. Also überhaupt dieses Bemühen, jeden kleinsten Strohhalm zu ergreifen, wir kennen das aus vielen anderen Kriegen und Konflikten. Man muss die Diskussion um Verhandlungen immer wieder neu beginnen, alle Strohhalme ergreifen.
Aber
ohne das kommt es nicht dazu.
Die Frage, Herr van Aken, ist doch, wie glaubwürdig diese Rhetorik aus Russland ist. Es gab ja in der Tat seit Jahren, würde ich sagen, nicht mehr so ernsthafte Verhandlungen in diesem Krieg wie Anfang des Jahres in Abu Dhabi und Genf. Doch was danach zu sehen war, ist, dass Russland allem Anschein nach keinen Kompromiss zu suchen bereit ist, sondern die ukrainische Kapitulation, weil durchweg die Maximalforderungen als Grundvoraussetzungen für Verhandlungen im Raum standen. Und dann im Juni, als der ukrainische Präsident Zelensky einen Waffenstillstand vorgeschlagen hat und ein direktes Treffen von ihm mit Putin, da hat auch Putin abgelehnt, wieder betont, dass Russlands militärische Ziele unumstößliche Maximalforderungen sind. Also Russland scheint kompromisslos ukrainisches Gebiet übernehmen zu wollen, und zwar sogar solches, das er noch nicht mal militärisch kontrolliert. Wie kann es da ernsthafte Verhandlungen geben?
Sie haben völlig recht und so geht es natürlich nicht, aber auf der anderen Seite ist das völlig normal. Das ist eigentlich in allen Verhandlungen so, dass die Gegner erstmal an den Tisch kommen und genau diese Kompromisslosigkeit haben. Und deswegen muss ja die große Frage sein, wer könnte jetzt einen Wladimir Putin bewegen, sich auch mit dem Zelensky hinzusetzen? Wer könnte ihn bewegen, da auch kompromissbereiter zu sein? Und da gibt es aus früheren Verhandlungen, wenn Sie an den Bosnienkrieg denken zum Beispiel, gibt es die Erfahrung, wenn ein großer, starker Partner eines Landes stärker öffentlich immer wieder auf Verhandlungen drängt und einlädt, dann muss er irgendwann kommen und das wäre in diesem Falle natürlich Peking. China ist ein ganz wichtiger Partner, ist der ganz große Bruder quasi von Russland. Und ich sage immer, wenn Xi Jinping einlädt, dann kommt Wladimir Putin. Und das musste, glaube ich, das größte Bemühen sein der Bundesregierung, vor allem auch der EU, zu sagen, lass uns doch gemeinsam zum Gipfel einladen, Xi Jinping gemeinsam mit Ursula von der Leyen, dann kommen die beiden, dann sind wir einen Schritt weiter.
Und was soll dann Chinas Rolle sein? Also wenn China Druck auf seinen guten Freund Russland machen würde, dann müsste Europa der chinesischen Diktatur ja erstmal im Gegenzug dafür Dinge Dinge anbieten? Was zum Beispiel?
Das ist das Problem. So, und das müsste man rausfinden. Man müsste da öffentlich in den Diskurs gehen. China macht das nicht für lau. Das ist doch völlig klar. China hat ein Interesse daran, dass der Krieg aufhört. Das sagen sie von Anfang an. Sie sagen auch, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff.
Chinas Außenminister hat letzten Sommer laut Medienberichten zur EU-Außenbeauftragten gesagt, hinter verschlossenen Türen, dass China keine Niederlage Russlands wolle, weil es danach zu viel westliche Aufmerksamkeit für Asien befürchtet. Also ich frage mich schon, wie ein Akteur vermitteln will, der einerseits, wie Sie gesagt haben, klar auf einer Seite in diesem Krieg steht und der, wie diese Aussage zeigt, von vornherein zu wollen scheint, dass eine Seite nicht verliert.
Das ist doch völlig klar, das sind Verbündete. Also ich sehe China nicht als Vermittler, die sind ja nicht neutral. Also genauso wie Ursula von der Leyen keine Vermittlerin wäre, die ist ja auch nicht neutral, die steht an der Seite der Ukraine und aus guten Gründen. Aber wir brauchen doch sozusagen die Motivation, den Druck auf Moskau überhaupt in die Verhandlung zu gehen. Und China möchte, dass der Krieg endet. China lebt von der Weltwirtschaft. Und jeder Krieg ist Gift für die Weltwirtschaft. Das ist die Motivation für China zu sagen, wir wollen das nicht. Und sie kritisieren auch diesen Krieg. Haben sie immer wieder gemacht, können sie überall nachlesen. Die chinesische Führung sagt, das ist völkerrechtswidrig.
Aber wenn China einfach nur einen Verhandlungstisch hinstellen würde, einfach nur einladen würde, was ist dann anders als in Abu Dhabi, wo Wladimir Putin wieder hingeht und sagt, ja, hier sind meine Maximalforderungen und guckt mal, was er damit macht.
Das ist der erste Schritt. Wir müssen überhaupt erst mal reden. Und wenn in dem Moment, wo die beiden Führer, wo Zelensky und Putin zusammensitzen, sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und dann kommt der zweite Schritt, dann brauchen sie Druckhebel auf Moskau, damit sie auch bereit sind, Kompromisse zu machen. Und dann sage ich immer, es ist nicht zu ertragen, dass wir hier im Westen seit 4,5 Jahren die russische Kriegskasse weiterfüllen, indem wir zulassen, dass zum Beispiel diese Schattentankerflotte immer weiter durch die Ostsee fährt. Das hat über 3,5 Jahre gedauert, bis da Sanktionen gekommen sind. Das heißt, der Westen guckt auch zu, wie Russland die Sanktionen umgeht, weil sie nicht wollen, dass der Ölpreis steigt, aus welchen Gründen noch immer. Und ich finde, da muss man viel klarer sagen, okay, das sind Druckpunkte, die könnten Russland noch mal stärker unter Druck setzen. Ich finde, die Schattentankerflotte viel stärker an die Kette zu legen. Die fahren jeden Tag 2, 3 von diesen Schiffen an unserer Küste vorbei. Sie können sich in 4 Mann hinstellen an den Strand, sie können zuwinken. Und da fährt nicht einmal die Küstenwache, was eine Polizei und kein Militär ist, raus, um die mal in die Kette zu legen, weil sie nicht die richtigen Versicherungen haben, weil da vielleicht irgendwie auch rostige Schiffe sind. Das sind alles Dinge, die möglich sind und nichts davon wird gemacht.
Jan van Aken sagt das. Hier will ich noch ergänzen, dass inzwischen durchaus jedes zweite Schiff ungefähr von dieser Schattenflotte sanktioniert wird. Aber Ihrer Ansicht nach passiert da offensichtlich auf dem Meer einfach nicht genug. Unsere Zeit ist vorbei. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Ich Ihnen auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.